886 Radiothek.
Ich trinke einen Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen die Schlagzeilen durch online und im Print und plaudern dann über ein paar der Top-Themen des Tages, wie jeden Tag um diese Zeit, gute Seiten, schlechte Seiten. Unser 886 Zeitungscheck. Und wenn wir einen kurzen Blick machen auf die Ukraine, das macht auch Christian immer in den Nachrichten, 10 vor Punkt, 10 vor halb, da ist die Lage natürlich weiterhin furchtbar. Es werden mehrere Fliegeralarms und Angriffalarms in verschiedenen Städten in Ukrainischen gestartet, weil da offenbar Angriffe bevorstehen. Gleichzeitig ist die Rede von Verhandlungen, die heute starten sollen, wieder per Videokonferenz. Aber natürlich, wie viel Hoffnung kann man sich da machen, wenn währenddessen angegriffen wird und die Situation einfach furchtbar ist für ganz viele? Berichte übers Wochenende auch gekommen von extrem vielen Leid in der Zivilbevölkerung, von Nahrungsknappheit, von Grundversorgungsproblemen in vielen Städten in der Ukraine. Also da ist die Lage natürlich weiterhin furchtbar. Über die aktuelle Entwicklung berichten wir natürlich in den Nachrichten, macht der Christian, aber wie wir schon öfter gesagt haben, im Zeitungscheck wollen wir immer schauen, ein bisschen auf Hintergründe zu gewissen Themen. Da gibt es jetzt in diesem Fall Hintergrundinformationen, keine neuen, ja, über die wir jetzt da lesen oder sprechen können.
Wir wissen immer noch nicht, was Wladimir Putin vorhat. Nein. Deshalb können wir nicht drüber reden.
Also als Beispiel auch dazu möchte ich nur sagen, gestern im Zentrum, Diskussionssendung auf ORF 2, die gestern gelaufen ist, da waren Experten, die haben viel gesprochen. Und auch da muss man aber trotzdem letzten Endes sagen, auch da war nichts Neues zu hören, weil einfach, wie du sagst, wir wissen nicht warum, wir wissen nicht genau, was sein Ziel ist und alle sind voller Hoffnung, dass es irgendwie gut ausgeht, aber es war es einfach keiner. Und deswegen sagen wir auch, da können wir im Moment hier nicht viel Neues berichten an der Stelle, sondern wir schauen auf andere Dinge. Und das erste Thema hat damit zu tun, nämlich die Auswirkungen, die dann auch in Europa und auch bei uns in Österreich zu spüren sind, Christian, nämlich die Energie. Preise, die enorm ansteigen, eine Energiekrise wird auch teilweise schon gesprochen und da gab es einen Gipfel dazu.
Ja, da hat es gestern einen Energiegipfel gegeben, die heute schreibt, Energiegipfel endete mit leeren Versprechungen. Ja, wie gesagt, es hat einen Energiegipfel gegeben, Ziel war es, offenbar zu besprechen, was man gegen die steigenden Energiepreise machen kann, welche Maßnahmen man durchsetzen könnte. Aber wie eben die heute schön in der Headline schon schreibt, endete mit leeren Versprechungen. Es ist quasi nichts rausgekommen dabei. Die Expertinnen und Experten, es war Kanzler, Vizekanzler, Finanzminister, Umweltministerin und dann Experten, die sich mit den Wirtschaftsthemen und mit den Energiethemen gut auskennen. Die waren dort zu einer 12er-Runde und herausgekommen ist nach den 3-Stunden-Beratungen quasi nichts. Also es gab keine konkreten Maßnahmen. Ich will jetzt nicht sagen, dass nichts rausgekommen ist, aber es gibt keine konkreten Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, dass jetzt die Energiepreise gesenkt werden, sondern es war so ein Faktencheck, so hat es der Kanzler im Anschluss genannt. Der war sehr gut. Jetzt wissen Sie, was Sache ist, mehr oder weniger. Und jetzt kann in den nächsten Tagen, Wochen da was gemacht werden. Gestern auch war dann die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im ZIP2-Interview und die hat da auch kein gutes Haar an diesem Gipfel gelassen und hat die Regierung aufgefordert, jetzt zu handeln und nicht zu warten.
Also das war wirklich eine der kuriosesten, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in den letzten 2 Jahren einer der kuriosesten Dinge, die ich gesehen und beobachtet habe, groß angekündigt. Wir machen da jetzt einen Krisengipfel mit den Experten. Wir setzen uns alle zusammen, wie du aufgezählt hast, die Regierungsmitglieder, die entsprechenden, die alle in der Verantwortung wären, setzen sich zusammen in einer wirklich extrem akuten Krise.
Da erwartet man sich schon was.
Diese Preise sind in einer Spirale nach oben. Das endet auch nicht akut. Da ist noch kein Ende in Sicht im Moment. Die setzen sich zusammen und haben dann die Chuzpe, da rauszukommen und zu sagen, naja, das war mal nur ein Faktencheck. Empfehlung von mir persönlich wäre gewesen, fahr zu einer Tankstelle, Kollege. Ja. Ja. Oder schlag einfach die Zeitung auf, dann hast du einen Faktencheck. Realität ist, es ist ernst, es ist Zeit zu handeln. Du musst dich mit Experten und den Kollegen der Regierung zusammensetzen, um einen Faktencheck durchzuführen. Sorry, also da ist mir, man hört es ein bisschen, da ist mir sowas von der Kragen geplatzt. Seid ihr nur ganz dicht? Ich meine, um was geht's denn jetzt? Ja? Wie lange dauert das? Müssen wir jetzt, was können wir uns jetzt einstellen drauf? Also von einem Faktencheck zu einer nächsten Sitzung, was können wir warten? Ein Monat? 2?
Vor allem, wie du sagst, sagst, die Preise sind so enorm, es muss jetzt was gemacht werden und es wäre nicht so, dass Österreich da jetzt vorpreschen müsste und sagt, na gut, dann probieren wir schnell was. Ganz viele andere Länder haben den Preis schon gedeckelt.
Vollkommen
oder
richtig.
Haben irgendwie die Steuer gesenkt auf das und das und das. Also es geht ja, wenn man wollen würde.
Na und dazu muss man auch noch sagen, das ist jetzt nicht was, das am Samstag zum ersten Mal irgendwie absehbar war. Das ist jetzt schon, sobald wie der Krieg begonnen hat, vor über 2 Wochen, war das recht schnell klar, dass er drauf, vor allem als die Sanktionen gekommen sind. Und jetzt machen die am Sonntag einen Faktencheck. Einen Faktencheck. Allein sich das überhaupt sagen zu trauen. Ja?
Das also ist schon ziemlich dreist, ja, und die Experten, die dabei, die werden das ja schon vorher gewusst haben. Also die werden das ja schon,
ja, natürlich.
Die werden ja.
ja
schon das vorbereitet haben, mehr oder weniger. Also man hätte dann wahrscheinlich schon einen Schritt weiter gehen können, ja.
Aber ja, es ging ja um Preise und da kann man nur sagen, Mut kannst du nicht kaufen, weil sich dann so hinzustellen, Hut ab. Also ich glaube, ich hätte mir das nicht traut. Ja, ich hätte zumindest irgendwas anderes gesagt als Faktencheck. Schauen wir mal. Ne? Naja, aber sehr spannend. Wir schauen halt einmal, wann Österreich dann anfängt, auch irgendwas zu tun, als nur zu schauen, was ist. Schauen wir mal, dann sehen wir schon offenbar auch da das Prinzip. Alright. Schauen wir weiter zu einer sehr anderen spannenden Sache aus der österreichischen Politik, aber nicht nur der Politik, auch der Medien. Politik. Es geht um den ORF und den ORF-Stiftungsrat. Und da ein Medium unter Anführungszeichen, im Prinzip ist es schon eines, ein spezielles, nämlich der Blog von Armin Wolf, dem ZIP2 Anchorman. Und der hat den gestern veröffentlicht und zwar mit dem Titel Verfassungswidrig, na und? Es haben schon ein paar andere Zeitungen jetzt auch diesen Blog aufgenommen und drüber geschrieben. Und er stellt da fest, diese Woche trifft sich der ORF-Stiftungsrat in der jetzigen Form zum letzten Mal, weil bis Mai wird er neu bestellt. Und das nach einem Gesetz, die läuft nach einem ORF-Gesetz ab, das offensichtlich gegen die Verfassung verstößt. Das ist ihm in diesen Tagen aufgefallen. Da hat er einen Aufsatz entdeckt, und zwar von Christoph Kramwatter, das ist immerhin der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, also ein definitiver Experte auf dem Gebiet. Und in einer Analyse, die Herr Kramwatter geschrieben hat, stellt er fest, dass EMRK, steht drinnen, es müsse die Vielfalt im Rundfunk gewährleistet sein. Und da ist es zu verhindern, dass eine gewichtige ökonomische oder politische Gruppe oder der Staat eine dominante Position über eine Rundfunkanstalt einnimmt. Ja, also das ist da drinnen und die ist bei uns im Verfassungsrang, diese Konvention. Und das Problem ist aber, laut Gesetz bei uns passiert genau das jedes Mal. Die Regierung im Endeffekt durch verschiedene Regelungen stellt automatisch die Mehrheit im ORF-Stiftungsrat. Und genau das steht aber bei uns in der Verfassung, darf nicht sein. Das hat er da genauer, wenn man sich das durchlesen will, aufgeschlüsselt, wie das genau funktioniert, anhand der verschiedenen Regelungen eben, dass halt 9 Räte durch die Bundesregierung kommen, 9 von den Bundesländern, 6 von den Parteien im Nationalrat und so weiter und so fort. Publikumsrat gibt es auch Regelungen. Also ein bisschen komplexer, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber am Schluss kommt raus, automatisch kann die Mehrheit im Stiftungsrat durch die Regierungsparteien festgesetzt werden und das widerstößt offenbar gegen die Verfassung. Das Kuriose an der Geschichte ist, dass das gar nicht so leicht ist, da jetzt irgendwie dagegen vorzugehen, gegen diese Situation, weil es müsste da nämlich jemand in seinen konkreten Rechten verletzt werden und das dann anklagen und durch alle Instanzen kämpfen. Und das verletzt aber niemand konkret in seinen Rechten, das ist einfach nur gegen diese Verfassungsordnung, aber so richtig persönlich direkt betroffen ist da jetzt keiner. Es gäbe eine andere Möglichkeit, dieses Gesetz durch das Höchstgericht beurteilen zu lassen, und zwar ein Normenkontrollverfahren, aber das könnte nur eine Landesregierung oder ein Drittel des Nationalrats verlangen. Das heißt also, im Endeffekt, die Politiker und Politikerinnen müssten das anprangern und dagegen vorgehen. Nachdem sie halt davon profitieren.
Aber eher unwahrscheinlich, ne?
Eher unwahrscheinlich. Aha. Schwierig.
Sehr spannend. Also als 0815-Bürger kann ich das gar nicht wirklich irgendwie einklagen oder so?
Nein.
Auf irgendein Recht, das ich hätte?
Nein.
Aha.
Und ich meine, ich finde ja generell schon spannend. Immer diese ganze, was sich die Politik da überhaupt einmischt so viel in das, was der ORF macht, ist immer, glaube ich, für viele ein Missstand. Aber dass es sogar gegen die Verfassung verstößt,
Org.
Das finde ich halt natürlich ultimativ spannend.
Schon, ja.
Ja. Mhm. Und natürlich halt auch bitter die Erkenntnis, dass man dagegen einfach nicht wirklich was tun kann.
Ja, ja schon.
Sehr spannend.
Ernüchternd,
ernüchternd ein bisschen. Europäische Menschenrechtskonvention, so heißt natürlich EMRK. Ist mir vorhin eingefallen. Aber das ist halt natürlich ein ich sage mal fast wiederum österreichischer Zustand. Es gäbe eigentlich eine ganz klare, eindeutige Regelung, sogar im Verfassungsrang bei uns. Dann gibt es ein Gesetz, das das anders bestimmt. Es war schon immer so, also genau. Lassen wir es so.
Klassiker.
Und ja, nein, mein Gott, ist halt wurscht. Schauen wir nicht so genau.
Deshalb finde ich auch seine Headline vom Herrn Wolf on point.
Verfassungswidrig?
Und?
Ja, also es ist arg. Ich bin auch wirklich teilweise ein bisschen schon wieder mal so ein österreichisches Unikum.
Ja, voll. Also es wundert jetzt einen nicht wirklich, aber man findet es trotzdem immer wieder spannend,
was es
halt so gibt in Österreich.
Dass es einen nicht immer mehr wundert, dass man sagt, naja, Österreich halt, nein, was soll man machen?
Ah, wie. Naja, vielleicht habe ich ja ein Thema, wo sich hoffentlich ja dann doch auch mal in Österreich irgendwann was tun wird.
Bitte, Kinga.
Es geht ums Thema Gesundheit, dazu ein spannender Artikel auf Standard.at, was eine Zuckersteuer und eine neue Lebensmittelampel bringen sollen. Laut einer Studie sind ca. 53% der Erwachsenen in der EU übergewichtig. Das ist schon mal arg, hat mich ehrlich gesagt doch überrascht. Viele Länder versuchen, dem entgegenzuwirken und den Konsum von extrem Zucker-, Fett- und salzhaltigen Lebensmitteln zu reduzieren und experimentieren daher eben zum Beispiel mit einer Steuer auf Zucker und einer Lebensmittelampel. Bringt das was für Österreich bzw. ist das auch bei uns vorstellbar? Also zum Beispiel Großbritannien, Irland und Frankreich haben diese Zuckersteuer auf zuckerhaltige Lebensmittel, sind dann eben teurer und sollen damit unattraktiver werden. In Österreich ist das eher kein Thema, laut dem Ernährungswissenschaftler Jürgen König. Der hat da nämlich ein paar Argumente angebracht. Zum Beispiel ist mal erstens so eine Steuer ein Eingriff in die Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen, also bezüglich der Firmen dann. Außerdem ist so ein Effekt auf den Steuern auf das Konsumverhalten oft gering, weil ja, wir kennen das ja eh alle von anderen Produkten. Mein Gott, ist halt ein paar Cent teurer, ich kaufe es halt trotzdem, wenn ich es haben will. Und außerdem noch, und das ist schon ein großes Thema, kennt ihr vielleicht auch aus dem Umfeld, sagen wir mal, die Softdrinks werden dann teurer, dann greift man halt zu den Fruchtsäften, die aber genauso zuckerhaltig sind, was ja extrem oft unterschätzt wird, wie viel Zucker in so einem Orangensaft oder einem Smoothie oder irgend sowas drinnen ist. Also vermeintlich gesund ist es dann eigentlich gar nicht, zumindest was den Zuckergehalt betrifft. Jedenfalls ist der Ernährungswissenschaftler definitiv für mehr Information statt einen höheren Preis. In einigen EU-Staaten gibt es daher ja auch schon Lenkungsmaßnahmen. Zum Beispiel diesen Nutri-Score, den gibt es jetzt ja eh auch schon bei uns auf vielen Lebensmitteln, ist von A bis E gekennzeichnet, inklusive Farbe, also etwas mit Kategorie A und Grün gilt als gesund, E und Rot ist halt dann eher ganz schlecht. Und wichtig natürlich auch mehr Ernährungsbildung an den Schulen. Also es gibt schon konkrete Ideen und Sachen, die gemacht werden, die auch noch gemacht werden können. Aber da gibt es auf jeden Fall noch viel Aufholbedarf. Also wenn man sich die Zahl eben anschaut, 53% aller Erwachsenen in der EU übergewichtig, ist das schon viel.
Und gerade bei den Jugendlichen steigt die Zahl so enorm. Ich finde natürlich die Argumente dagegen, Lenkungseffekte nicht groß und so weiter und so fort, ja, mag schon sein, aber wenn man jetzt sagen würde, diese Steuereinnahmen auf diese ungesunden Lebensmittel würden dann direkt umgeleitet zum Beispiel ins Gesundheitssystem, wo sie dann im Endeffekt auch die Kosten verursachen, nämlich Langzeitübergewicht und so weiter und so fort, das fände ich auf der einen Seite nicht ganz irrelevant, also das wäre zumindest richtig, nicht schlecht, hüpft nicht viel, schotzt nicht viel. Und auf der anderen Seite, ja, Bildung definitiv. Also an den Schulen da ein bisschen mehr zu schauen, dass das einfach von Kind auf in die Köpfe reinkommt, was ist gesund, was nicht. Und natürlich vielleicht auch einmal gleich ansetzen bei Schulbuffets zum Beispiel.
Definitiv.
Ich meine, da gibt es Besserungen im Vergleich zu der Zeit, wo wir in der Schule waren, aber wenn ich mich da erinnere, da war, glaube ich, kaum ein gesundes Lebensmittel außer die Äpfel. Die klingen sind im Korb, die sind aber lang gelegen.
Die keiner genommen hat,
Weil daneben ist halt alles Mögliche an den ärgsten Hotdog, Pizza,
Schokoriegel,
was auch immer. Also da war natürlich viel dabei, was nicht unbedingt besonders gescheit war, um das zu essen. Ganz großes, wichtiges Thema, klarerweise.
Auf jeden Fall.
Hoffentlich gibt es da in den nächsten, vielleicht gibt es ja noch einen Faktencheck von der Regierung in den nächsten Tagen und Wochen.
Ja.
Na gut, dann sage ich danke für diesen Zeitungscheck. Gute Seiten, schlechte Seiten gibt's. Alle Folgen nachzuhören auf Radio 886.at und auch überall dort, wo ihr Podcast hört. Unter dem Titel Gute Seiten, schlechte Seiten.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf Radio 886.at. 886!